What's up?
Allez Romain, il attaque! Allez! Allez Romain!
Der Radsport-Podcast.
Doppeltour, Doppelweltmeisterschaft, das Radsportjahr und der Radsportsommer haben noch nicht an Fahrt verloren, sondern gehen eigentlich nochmal so richtig los in die zweite Runde, dadurch, dass die Planung eben so ereignisreich ist. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge What's Up. Mein Name ist Lukas Bergmann und aus dem Urlaub aus Frankreich ist Jonas Bayer zugeschaltet. Jonas, in Frankreich ist jetzt gar nichts mehr. Die sind da jetzt schon durch. Ich weiß nicht, was du in Frankreich machst. Fahr mal lieber nach Glasgow rüber.
Erstmal ist da nicht so warm und ich habe mich hier natürlich ins Epizentrum der Tour de France leider vor 3 Wochen begeben. Direkt in Bordeaux, kurz vor den Toren der Stadt quasi. Den Sprint könnte ich begutachten. An Clermont-Ferrand bin ich vorbeigefahren, ist eine Stunde entfernt. Der Puy de Dôme, den habe ich gesehen, auch eine Stunde entfernt. Aber leider, wie du gesagt hast, alles 3 Wochen zu spät. Aber gut, so ist es. Ist trotzdem schön hier.
Aber hast du hier noch überall die gelben Trikots und Fähnchen und was weiß ich gesehen?
Nee, ich sitze hier komplett in der Pampa, ehrlicherweise. Es gibt im Grunde nur Weinberge um mich herum. Ich sehe hier überhaupt niemanden. Also es gibt eine Bäckerei im Nebendorf, da fahre ich immer hin, kaufe Baguette und wunderbare Tarts mit Mirabellen und Pfirsichen, aber ansonsten sehe ich hier überhaupt nichts. Es deutet nichts mehr auf die Tour de France hin, kann ich dir sagen.
Aber du hast ja auf jeden Fall diesen Urlaub verdient. Thomas Gerlich auch gerade im Urlaub, jetzt hat er sich eine Erkältung angefangen. Wir wünschen gute Besserung an der Stelle. Er wird dann hoffentlich auch bald wieder mit dabei sein.
Da will aber ich klar einwerfen, Lukas. Das ist das Problem. Ich fahre ja hier auch ein bisschen Rennrad, aber es ist einfach ein Unterschied. Ob man bei 28 Grad und und den längsten Bergen von 150 Metern Fahrrad fährt oder ob man bei 5 Grad über irgendwelche Pässe fährt. Hier wird man nicht krank.
Das ist absolut korrekt. Aber wir wünschen ihm natürlich gute Besserung, aber haben jetzt gesagt, wir müssen trotzdem mal vorankommen und hier eine Folge einlegen, denn es waren ja 2 wahnsinnig spannende Radrennen zu sehen in Frankreich. Einmal das der Herren, die Tour de France und dann natürlich auch die Tour de France Femme, die auch sehr, sehr viel Spannung bereithielt. Und über diese beiden Rennen wollen wir natürlich noch sprechen und auch auf die Weltmeisterschaften in Glasgow eben dann vorausblicken. Fangen wir an mit den Herren. Es ist schon ein gutes Stück zurück. Wir wollen da jetzt auch nicht mehr jede Etappe durchgehen, aber dieses Duell zwischen Pogacar und Jonas Vingegaard, das wir da in der letzten Woche vor allem dann eben nochmal gesehen haben und vor allem zugunsten des Dänen, das müssen wir auf jeden Fall nochmal besprechen. Wie hast du es gesehen, Jonas? Das war eine Deklassierung im Gesamtklassement. Am Ende des Tages, es war allerdings vielleicht auch dem geschuldet, dass Tadej Pogacar nicht ganz die Vorbereitung hatte und deswegen hinten raus eingegangen ist. Wie ist deine Einschätzung?
Ich glaube, es ist die schwierigste Einschätzung, die man treffen kann, woran hat es gelegen, wie man dann am Ende immer sagt. Keine Ahnung. Also am Ende ist er einfach eingegangen an 2 Tagen. Zeitfahren, schon brutaler Rückstand. Da dachte man,
naja, okay. Eingegangen ist da die Frage. Also er fährt ja da schon schneller als, eine Minute schneller als Wout van Aert, glaube ich.
Oder? Ja gut, ja, er fährt natürlich deutlich schneller als Wout van Aert, aber ist natürlich auch kein Kurs, den Wout van Aert gewinnt, wie auch immer. Da hat man noch diskutiert, okay, wie perfekt muss es jetzt laufen, damit er es noch gewinnen kann. Und am nächsten Tag war dann klar, nee, da läuft überhaupt nichts mehr perfekt. Keine Chance gegen Jonas Vingegaard bei dieser Tour de France. Woran es dann am Ende lag, es gab viele Debatten auch über Fieberbläschen an der Lippe, wie auch immer. Am Ende reicht es halt nicht und Jonas Vingegaard oder die Taktik von Jumbo-Visma ist dann irgendwie aufgegangen, woran es dann auch immer gelegen hat. Ja. Sie wollten es super hart machen, die komplette Tour de France sind davon ausgegangen, dass sie da besser sind, ob das jetzt an der Vorbereitung lag von Tadej Pogacar oder einfach an der grundsätzlichen Stärke von Jonas Vingegaard sei dahingestellt. Am Ende hat es funktioniert und Jonas Vingegaard wirklich in beeindruckender Manier, wie er diese Tour de France gewinnt. Er hat im Grunde keine Schwäche gezeigt, keinen richtigen Einbruch gehabt und dann gewinnt er am Ende und am Ende will ich da auch immer hervorstreichen, auch wie geil Pogacar trotzdem gefahren ist. Ja, er gewinnt dann nochmal die 20. Etappe, also lief auch für ihn nicht schlecht. Sie werden 2. und 3. UAE, also dann doch beeindruckend, aber woran es jetzt gelingen hat, diese 2 Tage am Ende, weiß wahrscheinlich niemand.
Es war ein bisschen ärgerlich, weil man hatte natürlich gehofft, hier so nahe der deutschen Grenze, Le Markstein ist vielleicht die Entscheidung um ein paar Sekunden, dann am Ende um die Tour de France zu sehen, aber es war dann doch eben schon früher klar. Das hat so ein bisschen die letzte Woche bei einer sehr, sehr geilen Tour, glaube ich, verwässert. Trotzdem, nochmal um auf so ein paar Interpretationsmöglichkeiten einzugehen, Tadej Pogacar hat sich auch sehr, sehr wenig anmerken lassen, hat dazu nichts in Interviews groß gesagt, aber was auch sehr, sehr komisch war, war am Col de la Lose, das war ja dieser Tag, wo der Pogacar dann fast 6 Minuten verliert. Und da war zu sehen, dass er seinen Bauch getaped hatte. Jetzt sind es viele Einschätzungen von Ärzten und Experten, die sagen, sowas kann man manchmal machen, um Bauchkrämpfen vorzubeugen. Vielleicht hat er auch irgendeinen Infekt, war irgendwie vom Magen her nicht ganz da. Das sind Punkte, die können da schon mit reinspielen. Am Ende können wir hier nur spekulieren. Wir wissen es natürlich nicht. Fest steht trotzdem, dass Tadej Pogacar noch nie in seiner Karriere, glaube ich, so eingebrochen ist und das schon sehr, oder eingebrochen in Anführungsstrichen, aber das schon sehr, sehr interessant war. Selbst vergangenes Jahr, als er an dem einen Berg 3 Minuten auf Jonas Vingegaard verliert, weil er zu wenig gegessen hatte, hat er das trotzdem noch gut ins Ziel bringen können. Aber ich habe ihn noch nie auch so fertig im Ziel danach gesehen, wie ja, bei dieser
noch
Etappe.
Noch nie waren so viele noch vor ihm. Also, das muss man auch sagen. Also, letztes Jahr ist er eingebrochen, da war aber sonst keiner oder fast keiner mehr.
Und er steht ja dann wirklich im Ziel und er wusste ja nicht, was er sagen sollte. Seine Teamkollegen standen um ihn rum und er war ja, das habe ich bei Tadej Pogacar, dieser Frohnatur, noch nie gesehen, wirklich so hechelnd, hat er, glaube ich, nur noch Adam Yates gefragt, so, did I lose podium? Did I lose? No, you didn't. Just the second. Die haben ihn dann versucht, da zu trösten. Aber diese Stimmung bei UAE hat fast schon so von den Gesichtern her an das erinnert, was Jumbo Visma 2 Jahre zuvor beim, oder 3 Jahre zuvor beim Zeitfahren auf der La Planche de Belfi erlebt hat. Das waren ähnliche konsternierte Gesichter.
Der Col de la Lose ist, glaube ich, auch der brutalste Berg. Also egal, was da jetzt los war, ist natürlich auch der schlimmste Berg, dass sowas passieren kann. Also der ist einfach so übel. Ich glaube, dass wir das auch in der Vorbereitung ein bisschen unterschätzt haben, nochmal, wie hart dieser Berg einfach ist, da hochzukommen. Also es ist einfach brutal, unglaublich. Und dann so ein Tag zu haben, ist natürlich so bitter. Er hat danach auch nochmal gesagt, dass das Gesicht immer von Marc Soler zu sehen, das war das Härteste für ihn. Der sich umgedreht hat nach ihm, der ihn ja gezogen hat. Und ehrlicherweise, da ging es natürlich dann nicht mehr um irgendwelchen Windschatten, sondern das ist eine rein moralische Unterstützung, dass der noch da ist. Und das natürlich für Tadej Pogacar dann, hat er noch nie erlebt, dass irgendjemand vor ihm gefahren ist, der sich nach ihm umschauen musste, dass er dranbleiben kann.
Das ist korrekt.
An dem Tag, Lukas, aber lass uns da noch drüber sprechen. An dem Tag, Col de la Lose, der Georg Zimmermann, GC-Moment. Was war da bitte los? Georg Zimmermann ist auf einmal noch in der Gruppe, Pogacar ist schon weg. Und ich glaube, es sind noch 6 weitere GC-Fahrer in dieser Gruppe. Und Georg Zimmermann mit seinen, weiß ich nicht, 80 Kilo, hängt noch am Hinterrad. Also was der für eine Form gehabt haben muss bei dieser Tour de France. Oh, unglaublich, das war fantastisch.
Ja, er hat es ja auch wahnsinnig oft probiert. Und es ist schön zu sehen, weil seine Form wirklich von Jahr zu Jahr jetzt besser wird. Und er macht eine wahnsinnige Entwicklung. Ich hoffe, dass das mit ihm so weitergeht, weil das ist wirklich einer, auf den man in Zukunft hoffen kann, dass der mal doch die ein oder andere Etappe bei einer Grand Tour noch abschießt für Deutschland. Und das ist wirklich ein Hammerfahrer und das hat man an dem Tag gesehen. Ich meine, ich frage mich dann so ein bisschen, warum, um Gottes Willen, Georg Zimmermann, fährst du jetzt damit? Also glaubst du hier wirklich an den Etappensieg? Das, glaube ich, konnte ja an dem Tag eigentlich nicht der Fall sein. Es ging ihm nie ums Gesamtklassement bei dieser kompletten Tour de France. Ich war so, vielleicht wollte er einfach mal testen, wenn er so einen wahnsinnig harten Berg mit den Favoriten mitfährt, wie lange kann er da mitfahren, wie ist er gerade in Form? Ich glaube, das war einfach für sich selber ein Test, auch vielleicht für zukünftige Rennen, um so ein bisschen da das Selbstvertrauen weiter zu steigern, dass er sagt, die sind nicht so weit weg von mir. Andere hätten wahrscheinlich schon längst gesagt, ich lasse da jetzt abreißen, konzentriere mich auf die nächsten 2-3 Tage, vielleicht geht da nochmal was in der Ausreißergruppe, aber er war da ja wirklich eisenhart und ich habe jetzt Florian Nass nicht im Interview gehört, im Live-Kommentar gehört, weil ich das englische Fernsehen geschaut habe. Ich kann mir aber vorstellen, dass der Mann sehr oft Georg Zimmermann erwähnt hat.
Das kann ich mir auch gut vorstellen und am Ende, glaube ich, ehrlicherweise kann er bei einer zukünftigen Vertragsverhandlung abseits von Intermarché, wenn es um ein Team geht, das auch mal vielleicht Richtung Gesamtklassement schielt, auch mal diese Etappe mit vorzeigen, sagen, hör mal, das, was Tisch Benot kann, das kann ich schon lange. Schau mal hier. In der Gruppe war ich noch dabei, meine Lieben. Also das gibt, glaube ich, auch nochmal einen Gehaltsboost für ihn an dieser Stelle. War einfach geil zu sehen, ehrlicherweise, dass der Typ einfach mitfährt und am Ende hat er vielleicht auch einfach Bock. Hat er Bock gehabt, hat gedacht, heute, ich habe ein richtig geiles Bein, in der Ausreißergruppe bin ich nicht. Komm, was soll's, ey, da bleibe ich dran, solange ich kann. Mega.
Ja, und ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, wir sehen ihn nächstes Jahr nicht mehr bei Intermarché.
Ich weiß ehrlicherweise gar nicht. Weißt du zufällig, wann sein Vertrag ausläuft? Normalerweise sieht man das ja bei Pro Cycling Stats. Ich habe es nicht im Kopf.
Ich könnte mal hier kurz drauf gucken auf die Stats. Er ist auf jeden Fall bei dieser Tour de France am Ende 47. im Gesamtklassement geworden, mit 2 Stunden 54 Rückstand, das kann ich dir sagen. Und er fährt aber noch kommendes Jahr für Intermarché laut Vertrag. Weiß ich nicht, ob er da nicht doch rausgekauft wird. Mal sehen.
Ja, ehrlicherweise weiß ich gar nicht.
Er ist jetzt 25.
Ich glaube, dass ihm das doch ganz gut tut da in dem Team, weil er immer, also mit dieser Leistung hat er sein Ticket für die Tour nächstes Jahr eh sicher, sollte da kein Sturz oder irgendwas Unvorhergesehenes dazwischen kommen. Und er hat natürlich alle Freiheiten bei diesem Team. Sollte er jetzt schon, also nächstes Jahr hat er die Riesenchance nochmal auf Etappensieg zu fahren, sollte er dann irgendwo hinwechseln, wo er mehr Aufgaben hat, dann könnte es sein, dass er da nicht mehr so oft auf Etappensiege gehen kann. Bei Intermarché muss man ja ehrlich sein, okay, sie haben dann Binyam Gemay und Louis Meintjes dabei, der leider gestürzt ist und raus ist. Aber Louis Meintjes ist ja jetzt niemand, der sagt, jetzt brauche ich hier die volle Unterstützung von dir, Georg, damit ich um Platz 11 kämpfen kann, sondern das macht er ja schon alleine und Georg Zimmermann kann dann zusehen, was er macht. Deshalb, ich glaube, es ist schon ganz cool da und ich glaube, so schlecht werden die auch nicht zahlen und die Möglichkeiten sind ja da für ihn. Also er hat sich da mega entwickelt. Deshalb kein Grund eigentlich, da frühzeitig zu gehen.
Jetzt muss man sagen, Tadej Pogacar, dieses Duell hat er verloren gegen Jonas Vingegaard, aber ich glaube, das ist ein Duell, das sehen wir noch ein paar Mal bei der Tour de France. Es ist schon ein wahnsinniger Abstand, den die beiden haben. Ich meine, jetzt hat im Gesamtklassement Jonas Vingegaard auch 7,5 Minuten am Ende Vorsprung auf Tadej Pogacar. Da muss ich jetzt sagen, das wird, glaube ich, bei der nächsten Tour de France vielleicht auch wieder anders aussehen. Aber das, was dahinter kommt, das ist ja schon mit über 10 Minuten und trotzdem noch auf dem Podium steht, das ist schon extremst. Trotzdem müssen wir ja so ein bisschen darüber sprechen, wer sind diejenigen, die sehr positiv, glaube ich, aus dieser Tour rausgehen können. Bora hat sehr lange auf Jai Hindley gesetzt, der dann auch so ein bisschen angeschlagen war und es nicht mehr geschafft hat, da ums Podest mitzukämpfen. Und das war für mich die Riesenüberraschung dieser Tour, weil dass Peyo Bilbao am Ende tatsächlich auf Platz 6 einkommt. Ich meine, dass der immer mal wieder in so Gesamtklassements einen wahnsinnigen Lauf auf einmal kriegen kann, das merkt man. Und wenn er dann an einem so einem Tag, wo er die Ausreißergruppe gewinnt und natürlich auch ein bisschen sich da Zeit wieder zurückholt, da auf einmal irgendwo vorne reinfährt, dann geht er da auch nicht mehr weg. Ich glaube, für ihn ist die Tour sehr, sehr gut verlaufen. Aber generell auch für die Spanier, denn Carlos Rodriguez auf Platz 5 geht, glaube ich, auch als einer der Sieger aus dieser Tour de France heraus. Ein ganz, ganz junger Fahrer. Also es gab, glaube ich, schon auch Fahrer dahinter, auch wenn der Abstand nach vorne riesig groß ist, die sehr zufrieden aus dieser Tour rausgehen können.
Ich glaube, fast alle in den Top 10 sind da fast riesige Sieger. Also abseits von David Godu und Jai Hindley, aus unterschiedlichen Gründen, die, glaube ich, nicht zufrieden sind, sind die Yates-Brüder, glaube ich, sehr, sehr zufrieden mit ihrem Ergebnis.
Definitiv.
Sind die, wie du schon genannt hast, Carlos Rodriguez, am Ende vielleicht sogar Carlos Rodriguez nicht zufrieden, ist ja auch nochmal schwer gestürzt, hatte ein bisschen Einbruch, deshalb auch nur in Anführungszeichen auf Platz 5, war, glaube ich, seine erste Tour de France, also der kann sehr, sehr zufrieden sein. Peyo Bilbao hast du genannt. Felix Gall als Neunter kann, glaube ich, auch super zufrieden sein. Und auch Guillaume Martin, der dann irgendwie auf Platz 10 kommt, kann auch sehr zufrieden sein. Also irgendwie sehr, sehr viel zufriedene Leute in den Top 10. Und am meisten wenn du mich fragst, wer mich am meisten überrascht hat, überzeugt hat, dann ist es, abseits von Adam Yates, den ich unglaublich stark fand, ist Carlos Rodriguez, der auch noch als junger Fahrer natürlich ein Riesenpotenzial hat in die Zukunft da, auch für Ineos, wo es jetzt ja Verhandlungen gibt oder Spekulationen gibt, dass er zu Movistar geht nächstes Jahr. Das sollten die mal schnellst unterbinden und ihn unter Vertrag nehmen.
Ja, im Endeffekt fragt man sich so ein bisschen, was ist der Plan von Ineos in den kommenden Jahren? Das haben wir uns vor dieser Tour gefragt, weil sie, glaube ich, noch nie mit so planlos, haben wir es, glaube ich, vor der Tour genannt, in eine Frankreich-Rundfahrt gegangen sind. Aber am Ende ist es jetzt doch wieder Platz 5 geworden. Und das ist natürlich für diese Planlosigkeit ein extrem gutes Ergebnis. Und wenn jetzt ein Egan Bernal, der sicherlich Schwierigkeiten hatte, klar, bei dieser Tour de France, aber vielleicht wieder mit einer Vorbereitung von einem Jahr, sich da in eine andere Form bringen kann, zusammen mit Carlos Rodriguez, Tom Pidcock, der im Gesamtklassement nicht ganz das halten konnte, nach einem sehr schwachen Tag auch, den er erlebt hat und da extrem viel Zeit verloren hat und dann aufgegeben hat, glaube ich, im Gesamtklassement. der aber auch einer ist, der da in die Top 10 auf jeden Fall reinfahren kann, denke ich. Da haben sie dann auf jeden Fall ein sehr, sehr starkes Team, um zumindest Leute aufs Podest zu bringen und hinter Pogacar und Vingegaard da zu lauern. Wenn man Rodriguez halten kann.
Ja, das ist die Frage, glaube ich, um die es gehen wird. Also er ist die sicherste Wette, die sie aktuell im Kader haben. Bei Pidcock, ich glaube, man kann es einfach nicht seriös voraussagen, ob er das schaffen kann, jemals diese Gesamtklassementbelastung zu überstehen, sich darauf zu fokussieren auch. Glaube ich, kann man nicht sagen. Egan Bernal ist, glaube ich, genauso. Das wissen vielleicht zwei Ärzte von Ineos, aber ich glaube, nicht mal die wissen es so ganz genau. Und ich glaube, er ist die große Hoffnung, die sie haben können. Aber als Spanier ist er natürlich auch die große Hoffnung von Movistar, muss man ehrlich sagen. Also ich glaube, wenn Movistar den kriegt, da werden sie alles drauf setzen. Ja, weil sie haben natürlich mit Ayuso das zweite Riesentalent haben sie nicht in ihren Reihen als Spanier, was sehr, sehr bitter ist für sie. Und ich glaube, sie werden wirklich alles versuchen, ihn zu kriegen in die eigenen Reihen.
Definitiv. Das kann man festhalten. Bisschen enttäuschend für mich am Ende Lidl Trek, die hatten wir, glaube ich, noch deutlich weiter oben gesehen bei dieser Tour de France, als sie am Ende es zeigen konnten. Ja, Mats Pedersen holt den Etappensieg, aber Matthias Kelmose konnte Ciccone Bergtrikot, also das hat schon ganz gut funktioniert. Ich glaube aber, sie hatten sich noch mehr vorgenommen und Kelmose konnte relativ früh nicht mehr den Erwartungen gerecht werden, die man, glaube ich, an ihn hatte. Das ist auch in Ordnung. Der Mann ist wahnsinnig jung, 22 Jahre, hat wahnsinniges Potenzial. Die Frage ist, ob er wirklich einer für 3 Wochen Rundfahrten ist. Das wird er in den nächsten Jahren bestimmt noch 1-2 Mal probieren dürfen und das zeigen. Bei der Tour de France hat es jetzt auf jeden Fall noch nicht geklappt, aber trotzdem hatte man sich, glaube ich, mit ihm erhofft, zumindest in die Top 10 zu kommen.
Glaube ich auch. Glaube ich auch, dass man sich erhofft hat. Aber ich meine, am Ende ist er jung und ich glaube, sie haben dann wirklich auch den Switch geschafft, was ja nicht so viele Mannschaften schaffen, und waren stark genug dafür, eine Etappe zu gewinnen mit Mats Pedersen und dann eben das Bergtrikot zu holen, wo man auch sagen muss, Skelmos hat ja eine starke Rolle gespielt in diesem Kampf ums Bergtrikot, hat er sehr viel von vorne gefahren für Ciccone eben. Und ich meine, wer gesehen hat, wie viel weißes mit roten Punkten Material man überhaupt zur Verfügung stellen kann, der kann sich Giulio Ciccone anschauen. Ich glaube, die Schuhe, die Socken, alles, was er getragen hat, war rot gepunktet. Das war mehr als beeindruckend zu sehen, wie sie dieses Bergtrikot dann auch gefeiert haben von ihm. Aber Lukas, jetzt reden wir schon über Lidl Trek und haben über die österreichische Sensation noch kein Wort verloren. Wie kann das denn sein? Felix Gall, was sagst du zu ihm?
Ja, Felix Gall hat mich wahnsinnig überzeugt, vor allem dann bei dieser Etappe Le Markstein. Das war, finde ich, dann nochmal das i-Tüpfelchen. Ich meine, dass er diese eine Etappe gewinnt aus einer Ausreißergruppe, das ist ja dann fast schon irgendwie in dem Moment absehbar gewesen. Aber dass er an dem Tag Le Markstein da mit den absoluten Top-Männern mitfahren konnte und da um den Etappensieg mitsprinten, das hat ihn schon nochmal auf ein anderes Level gehoben. Er hat am Anfang die erste Woche so ein bisschen verschlafen, in Anführungsstrichen verschlafen, da ging es ihm einfach nicht ganz so gut, da hat er extrem viel Zeit verloren. Aber ab dann hat er sich wirklich sehr schadlos gehalten, ist immer mit den Favoriten hinter Pogacar und Vingegaard mitgefahren, konnte da immer ihnen auch ab und zu den Stempel aufdrücken. Das ist schon wirklich stark und er ist gefühlt jede Woche stärker geworden. Ich glaube, da hat die Formplanung nicht 100% gepasst. Er ist ein bisschen zu spät vielleicht
gepiekt. Sollte ja auch erst zum Giro gehen. Das kommt ja dazu. Er sollte erst den Giro fahren, dann haben sie sich umentschieden nochmal, dass er zur Tour geht. Das kann natürlich alles damit reinspielen. Aber wie du gesagt hast, ja, am Ende ist es wahnsinnig beeindruckend für so einen jungen und auch unerfahrenen Fahrer in der dritten Woche so stark zu sein. Das hat mich auch völlig überzeugt und du hast völlig recht. Okay, Le Markstein, ich weiß nicht, wie viel Jonas Vingegaard da gegambelt hat, völlig wurscht. Auch zum Col de la Loz hat er nicht viel Zeit verloren auf Jonas Vingegaard, diesen ganzen Berg hoch. Also unglaublich beeindruckende Leistung. Ich stelle mir noch die Frage, wie weit es gehen kann, weil am Ende ist natürlich das Zeitfahren immer noch eine, glaube ich, eine Schwäche, das er hat. Was ich beeindruckend fand, der Agile Dessert hat gesagt, sie versuchen das jetzt in diesem Winter zu fixen oder zu verbessern, weil sie noch keine Zeit hatten im Windkanal. Und ich denke, Moment mal, ihr habt noch gar nichts gemacht im Windkanal mit Felix Gall? Na okay, dann besteht doch große Hoffnung, dass er sich da nochmal deutlich verbessert.
Das wäre auf jeden Fall die Hoffnung. Nein, aber er ist ich weiß nicht, ob er jemand fürs Podest ist. Da müsste er noch nur einen weiteren Schritt gehen können. Also da fehlt ihm schon noch ein bisschen was zu den Yates-Brüdern oder jetzt Carlos Rodriguez, glaube ich. Aber dass er da regelmäßig unter die Top Ten fahren kann und um Etappensiege in den Alpen und Pyrenäen mitfahren kann bei einer Tour de France, das ist, glaube ich, spätestens jetzt seit dieser Frankreich-Rundfahrt klar geworden und ist ein Riesen-Achievement und ist schön zu sehen.
Ja, wir haben ja vor einiger Zeit mit ihm, ich glaube letztes Jahr haben wir mit ihm gesprochen, vor seinem Giro, weil er der nach seinem Wechsel von DSM, wo er überhaupt nicht happy war, auch nicht wusste, wie es so weitergeht und sowas. Und das ist einfach dann fantastisch zu sehen, wie sich so jemand so weiterentwickeln kann. Herzlichen Glückwunsch auch an Achille Desert, die haben ihn vor der Tour nochmal verlängert, glaube ich, um 3 Jahre. Beeindruckend, richtiger Zeitpunkt gewählt. Weil am Ende ist es so, die Jungs vom Latin Rouge Cycling Podcast, die sagen auch immer wieder, der hat natürlich die Chance, so einer wie Sepp Kuss zu werden. Also ich glaube, dafür wäre er absolut perfekt, halt absolut super stark am Berg, super konstant, auch so wie es aktuell aussieht und dann halt nicht so gut im Zeitfahren, aber wie auch immer. Ja. Ich meine, jetzt hat er bei Agile Desert die Möglichkeit, da auf Gesamtklassement zu fahren, ist ja auch cool.
Ist Sepp Kuss der Difference Maker?
Ja, diesmal war es nicht. Also muss man auch ehrlich sagen, also er war natürlich super stark, aber jetzt am Col de la Loze, da war es dann auch wurscht, also keine Ahnung. Er ist super stark, aber ich meine, an den Helfern lag es jetzt nicht. Es ist jetzt nicht, dass Adam Yates da super abgelost hätte oder Felix Großschartner. Keine Ahnung.
Das ist korrekt.
Oder was meinst du?
Also, wollen wir diese Debatte auf die nächsten Jahre auch noch so ein bisschen verlagern? Ich will noch
wir
über
haben
die
keine
Sprinter
nächsten
sprechen.
Jahre mehr, du Spaßvogel.
Ja, in diesem Podcast nicht, aber man kann sich ja dann die Debatte weiter angucken und es weiter verfolgen. Darum geht es nicht. Wir sind auf jeden Fall gespannt, wie das weitergeht. Ich glaube, dass dieses Jahr nicht ganz repräsentativ war und dass da noch was kommt von Pogacar. Das wird nicht die letzte Kampfansage gewesen sein. So viel zu den GC-Leuten, aber wir wollen natürlich auch über die Sprinter sprechen und über ein Team, das, glaube ich, diese Tour de France bestens in Erinnerung haben wird und so ein bisschen das neue, früher hießen sie Deceuninck Quickstep, jetzt ist Deceuninck rübergegangen zur Alpecin und sie haben den besten Sprintzug irgendwie mitgenommen. Zumindest diesen Titel des besten Sprintzugs. Also ich glaube, wenn man Deceuninck heißt, dann kann man bei der Tour keine Sprints verlieren. Das haben wir jetzt dieses Jahr gelernt.
Den letzten haben sie leider, den entscheidenden haben sie noch verloren, aber wurscht. Ja, beeindruckend einfach. Ich meine, wir haben das schon besprochen, wie gut sie da gefahren sind. Ich glaube, so ganz zufrieden sind sie nicht mit der Leistung von Mathieu van der Poel abseits der Sprints. Und wie er die angefahren ist, war natürlich herausragend, aber ehrlicherweise bezahlen sie ihm deutlich mehr Geld als das, was er dann gezeigt hat. Da war ich so ein bisschen verwundert. Kann er das nicht so wirklich, Tour de France? Aber wie auch immer. Sie können super zufrieden sein mit dieser Tour de France, glaube ich. 4 Etappensiege für Philipsen, grünes Trikot, unangefochten. Super stark. Ich glaube, Philipsen ist halt auch der Sprinter, der da so locker über die Berge drüber kommt. Oder was heißt locker? Aber er hat jetzt, glaube ich, nie gekämpft mit dem Zeitlimit, wenn ich das richtig im Kopf hatte. Und das ist dann beeindruckend halt, wenn du so einen Kerl dabei hast, der dann auch so super schnell ist und sowas. Ah, schon geil anzusehen, diese ganze Truppe, die sie sich da aufgebaut haben. Ich glaube ehrlicherweise, dass sie mit den anderen Fahrern, ja, ich glaube, dass sie sich fast noch mehr erhofft hätten. Also von Quentin Hermann zum Beispiel hätte ich mir noch ein bisschen mehr erhofft. Auch in Ausreißergruppen, die haben jetzt nicht so viel gesehen. Ich glaube, dass da noch was, sogar noch was möglich ist für die Truppe, die sie da dabei haben, oder?
Definitiv. Und ich meine auch Søren Krogh Andersen, der ja durchaus da immer wahnsinnige Arbeit geleistet hat. Also der Sprintzug ist extrem. Sie können halt, und das ist, glaube ich, der Riesenvorteil, den man ja mit Mathieu van der Poel als Anfahrer braucht, dass du so lange das Tempo von vorne weg bestimmen kannst, am Feld vorne, dass du eben nicht diese taktische Cleverness brauchst, die ja so ein Michael Murkoff zum Beispiel immer hatte, was ihn zum besten Anfahrer der Welt damals gemacht hat, sondern sie liefern ja quasi Mathieu van der Poel immer in einer sehr freien Position ab, wo der sich jetzt nicht mehr durchkämpfen muss und dann ist der wahrscheinlich der beste Anfahrer der Welt, den du dir vorstellen kannst, weil keiner über so lange Zeit so einen langen, krassen Sprint ziehen kann. Also Mathieu van der Poel
kannst du mit Wout van Aert austauschen, aber die zwei halt, ja, die sind so stark, die fahren
die können
halt
über so einen Kilometer, so viel Watt da reinballern, dass du halt erstmal dem Feld davon wegfährst und wenn dann Jasper Philipsen in den Windschatten daraus dann nochmal seinen Kick starten kann, dann hast du da einfach keine Chance. Und wahrscheinlich haben sie sich dann einfach mehr noch drauf konzentriert, um zu sagen, wir wollen noch mehr Etappen abschießen, wir wollen genau, dass Søren Krogh Andersen und Quentin Hermans die Power haben, dass sie eben auch die letzten 5 Rennkilometer alles von vorne fahren können und da niemand mehr vorbeikommt. Und ich glaube, dass das so ein bisschen die Taktik war. Vor allem, nachdem klar war, Mathieu van der Poel hat nicht die krasse Form bei dieser Tour de France, weil er auch angeschlagen war. Das hat er zumindest im Interview gesagt. Er hat sich kränklich gefühlt. Er kam dann in der letzten Woche ein bisschen besser. Da war er in der Ausreißergruppe auch einmal dabei und hat versucht, für Jasper Philipsen zu fahren. Da war er trotzdem aber nicht derselbe Mathieu van der Poel, wie man ihn sonst kennt, der da wirklich sehr dominant alle Attacken und so weiter kontern kann. Deswegen bin ich jetzt sehr gespannt, in was für einer Form er zur Weltmeisterschaft fährt und wie wir ihn am Sonntag sehen werden.
Gleiche gilt ja für Wout van Aert. Eigentlich ist schon krass, dass diese zwei Fahrer im Grunde, okay, Wout van Aert war hier wieder mal nah dran, aber das ist auch nicht so, also okay, Etappe 2 dann war wahrscheinlich seine verpasste, aber dass die zwei keine Etappe gewinnen, also keiner von beiden, ist schon völlig abstrus. Und ich glaube, das zeigt auch, wie hoch das grundsätzliche Level bei dieser Tour de France war. Also wie stark diese ganzen Fahrer sind. Das ist immer wieder meine These, wer bei der Tour de France eine Etappe gewinnen will, der muss unfassbar stark sein. Also sonst hast du da keine Chance. Das sind nur super starke Etappensieger gewesen. Da hat niemand mehr nasebohrend irgendwie eine Etappe gewonnen, sondern das war alles brutales Level. Unglaubliche Stärke, das war unglaublich.
Ja, es ist schon die Creme de la Creme dann immer bei den Etappensiegern. Das hat man in den vergangenen Jahren schon gesehen. Das grüne Trikot also geht definitiv natürlich an Jasper Philipsen. Mats Pedersen war in diesem Jahr, glaube ich, so nah dran wie schon lange nicht mehr, fährt eigentlich da eine ganz, ganz solide Tour. Ich bin gespannt, wann er da mal noch mehr Augenmerk drauf legt oder ob er es dann doch nicht ganz darauf abgesehen hat.
Es waren jetzt zu viele klare Sprints, glaube ich. Also dann hat er einfach keine Chance, also gerade gegen Philipsen. Ich meine, der gewinnt 4 Etappen, ja, da brauchst du nicht mehr viel versuchen.
Das ist korrekt. Die Frage ist, wird das in den nächsten Jahren anders? Dann ist er auf jeden Fall ein Mann, der da wieder ums grüne Trikot mitkämpfen kann. Aber gut, ein Wout van Aert hat vielleicht auch mal wieder die Ambition, dieses Trikot sich überzustreifen. Das ist, glaube ich, schön zu sehen, dass man um das grüne Trikot in den nächsten Jahren auch den einen oder anderen hat, der da mitsprintet, oder dass das nicht so instant vergeben ist, wie es über 7 Jahre lang der Fall war bei Peter Sagan.
War aber auch immer geil anzusehen. Nie gab es mehr Wheelies im Fernsehen.
Das ist korrekt.
Ja, Peter Sagan ist ein Stichwort, Lukas. Da will ich noch drauf eingehen. Auf zwei Leute, die die Tour verlieren wird. Zum einen Peter Sagan, der danach hauptsächlich gesagt hat, ich bin müde und ich bin froh, Leute. Dass ich... Du wirst den dritten gleich nennen. Also erster Peter Sagan, der danach gesagt hat, ja, ich bin müde und ich bin froh, dass ich hier nicht mehr fahren muss. Also ein ziemlich unemotionaler Abschied von ihm. Einen wahnsinnig emotionalen Abschied gab es mit Thibaut Pinot, dem sie, glaube ich, doch beabsichtigt, diese Etappe da in sein Wohnzimmer in die Vogesen reingelegt haben. Diese 20. Etappe, bei der wirklich nochmal, muss man sagen, extrem stark gefahren ist und die Fans ihn wirklich auch getragen haben. Also was Schöneres habe ich selten gesehen.
Es gibt wahnsinnig herrliche Instagram-Videos auch dazu, wie die Fans Thibaut Pinot-Sprechchöre anstimmen. Das war wirklich emotional ist pur, mindestens genauso emotional wahrscheinlich der Abschied des mit erfolgreichsten Tour de France Etappensiegers, nämlich Mark Cavendish, der leider dann durch einen Sturz eben ausgeschieden ist. Das ist der dritte, den ich noch ansprechen will. Also diese Tour de France 2023 hat schon auch wahnsinnig krasse Radsportnamen jetzt in den Ruhestand geschickt. Das ist schon krass und ich glaube, das ist schade, weil viele Fans haben Peter Sagan immer geliebt. Es ist, glaube ich, gerade der Radsport in einer sehr, sehr glücklichen Position, dass man sagt, es ist irre, man verliert 3 solche Namen bei der Tour de France, aber es gibt gerade so viele begeisternde Fahrer, dass der Radsport weiterhin so einen Hype haben wird. Und das ist wirklich eine absolute Luxussituation, die sich zum Beispiel so Sportarten wie die Leichtathletik wünschen würden, als da Usain Bolt oder so aufgehört hat. Da hatten die erstmal niemanden mehr, den man da vorne auf Plakaten hat. Und das ist im Radsport gerade sehr interessant zu sehen, dass da absolute junge Superstars da sind, die diesen Sport gerade tragen und zu der Popularität des Sports beitragen, obwohl 3 der allergrößten jetzt in einem Jahr Tschüss sagen. Das ist, glaube ich, was, worüber der Radsport sehr glücklich sein kann.
Dann lass uns weiterschauen, oder? Tour de France der Frauen.
Definitiv. Das Bergtrikot haben wir ja schon angesprochen von Giulio Ciccone. Das weiße Trikot wird zum letzten Mal Tadej Pogacar getragen haben in Paris.
Wie oft hat er das jetzt gewonnen?
Dann kann
4-mal, oder?
4-mal,
ja. Zweimal gewonnen, 2-mal zweite.
Und ich glaube, die Teamwertung, dass die an Jumbo Visma geht, ist auch am Ende nur eine kurze Randnotiz.
Stiller Applaus von mir.
Die Frauen Tour de France mit der alles entscheidenden Frage. Demi Wollering ist, würde ich sagen, die Siegerin gewesen, die man erwarten konnte, auch wenn Annemiek van Vleuten dann natürlich als große Kontrahentin gehandelt wurde, aber sie hatte dieses Jahr einfach nicht mehr ganz die Form, ist viel, viel schwieriger in die Saison reingekommen, als sie es in den Vorjahren den Fall hatte. Trotzdem, sie hat die Vuelta gewonnen gehabt, ein bisschen mehr hatte ich schon von ihr erwartet. Das größere Thema ist aber fast Lotte Kopecky, über die man bei dieser Tour de France sprechen muss. Und auch wenn es jetzt nicht despektierlich gegenüber Demi Wollering sein muss, aber das war dann doch nochmal die größere Überraschung, wie stark Lotte Kopecky ist und wie stark sie auf diesen zweiten Platz gefahren ist.
Man soll ja mal keine Vergleiche zum Männerradsport machen, aber in dem Fall ist es, glaube ich, umgekehrt. Wort von Art sollte sich mal eine Scheibe von Lotte Kopecky abschneiden. Wie stark kann eine Fahrerin sein? Also, wie man sie da noch gesehen hat am Tourmalet, ich dachte die ganze Zeit, Moment mal, sie ist noch da, oder? Ja, sie ist wirklich noch da. Und mit welchem Willen und
Biss. Man hat nicht viel gesehen im Nebel. Man hat nicht viel gesehen im Nebel, muss man sagen. Aber das gelbe Trikot von Lotte Kopecky war immer gut erkennbar.
Und man hat auch gesehen, wie weit ein Mensch oder wie hoch ein Mensch das Laktatlevel treiben kann. Weil wie sie da im Ziel angekommen ist, sich da mit Demi Wollering in die Arme gefallen ist, da ging nicht mehr viel. Also da war wirklich, sehr viel mehr Laktatwert wurde, glaube ich, noch nie bei irgendjemandem gemessen, wie diese Bilder, die sie da oben hatten. Also war unglaublich, unglaubliche Leistung von ihr. Zweite zu werden bei der Tour. Boah, Lotte Kopecky, ihr Hut ab.
Also, dass sie ja da stark ist und dass sie in diesem Jahr, glaube ich, auch nochmal extrem an ihrer Bergform gearbeitet hat, hat man in den Frühjahrsklassikern gesehen, dass sie wirklich immer stärker geworden ist am Berg, aber dass sie bei so einem langen Berg da mitfahren kann, das ist schon wirklich, wirklich insane. Also man muss ja gucken, ich nehme jetzt mal hier die Kilogramm, die Pro Cycling Stats angeben mit 66 Kilo. Ob dies jetzt das aktuelle Gewicht ist, gerade kann ich nicht genau sagen. Aber das ist einfach für den Frauenradsport deutlich mehr als jetzt zum Beispiel eine Ashley Mumampasio oder eine Ricarda Bauernfeind, die da als absolut ausgewiesene Bergfahrerin oder auch als eine Kasia Niewiadoma, die einfach viel, viel kleiner nochmal sind. Kasia Niewiadoma stehen wir hier mit fast 50 Kilo, mit knapp 50 Kilo, das sind 16 Kilo Unterschied auf Pro Cycling Stats. Also das ist eine wirkliche Ansage. Und wenn es da um Watt pro Kilogramm geht und eine Lotte Kopecky kann da fast mit denen mitfahren, dann ist das wirklich, was für Watt da in den Oberschenkel drin sein müssen. Selbst wenn die Angaben jetzt so 4-5 Kilo hin und her weichen, ist es trotzdem ein wahnsinniger Unterschied im Radsport. Und das ist was abartig ist. Lotte Kopecky hat im Frühjahr gezeigt, dass sie mit einer der besten Fahrerinnen der Welt ist. Wahrscheinlich ist sie trotzdem nur die zweitbeste Fahrerin der Welt, weil Demi Wollering eben auch so viele Talente hat, aber trotzdem war das für mich die Überraschung der Tour und kann man nicht hoch genug würdigen. Trotzdem muss man sagen, sie hat danach im Interview gesagt, sie wird niemals die Tour de France gewinnen wollen und können, wenn man Zweiter wird. Und
ich sagte, dieses Jahr hätte sie es können. Also sie war, weil diese ersten Etappen, da hat sie, glaube ich, auch oder hätte sie die Möglichkeit gehabt, auch mal Demi Wollering abzuhängen. Also wären sie in unterschiedlichen Teams gewesen. Jetzt bellt hier im Hintergrund ein Hund, Lukas. Ich weiß gar nicht, ob man das hört über das Mikrofon. Will ich aber zumindest sagen, ich sitze hier in einem Ferienhaus und ich kann drinnen nicht sitzen, weil ich keinen Empfang habe. Deshalb, wir müssen damit leben, dass hier im Hintergrund ein Hund richtig ausrastet. Wie auch immer. Ich glaube, sie hätte tatsächlich die Möglichkeit gehabt, das Ding zu gewinnen.
Jonas, das kann ich dir nur mitgeben an der Stelle.
Ich habe hier einen schönen Zaun um meinen Garten rum, deshalb kein Problem. Aber ich glaube tatsächlich, dass sie hätte gewinnen können. Und aber gut, am Ende ist es auch wurscht, ja. Wer so stark ist als Fahrerin.
Glaubst du?
Ja.
Glaubst du, dass sie hätte gewinnen können? Weil zum Beispiel bei der ersten Etappe, wenn da jetzt wirklich klar gewesen wäre, okay, sie könnte Demi Wollering gefährlich werden, dann wäre doch da Demi Wollering nicht in dem Feld damit gerollt. Dann hätte sie doch da keine Minute rausgefahren bei der ersten Etappe.
Ja, also, glaube ich, ja. Das, richtig. Aber ich glaube auch nicht, Demi Wollering wusste, wie gut Lotte Kopecky da berghoch ist, ehrlicherweise.
Das ist korrekt. Also du meinst, vielleicht hätte sie es unterschätzt und dann hätte sie da trotzdem, das hätte sein können. Auf jeden Fall muss man ja sagen, ich meine, wenn man Zweiter wird bei der Tour de France und nur ein Sturz oder irgendwas die Erstplatzierte vielleicht da rauskegelt, dann ist es auf jeden Fall möglich, die Tour de France zu gewinnen. Da kann sie im Interview sagen, was sie will. Und natürlich muss sie sich das dann gefallen lassen, dass diese Nachfrage kommt. Also das ist schon verständlich, auch wenn sie es natürlich mit sehr wohlwollendem Lächeln abgetan hat, als Absurdum, dass sie das überhaupt gefragt wurde. Aber es war eine trotzdem sehr, sehr spannende Tour de France einfach, weil es schön geplant war, glaube ich, dass die Etappe 7 eben erst die Entscheidung am Berg gebracht hat und es dann auch in dem Zeitfahren ums Podium einfach noch sehr, sehr eng war. Und das ist einfach, glaube ich, sehr, sehr stark und gut geplant gewesen. Mir hat die Aufteilung sehr, sehr gut gefallen. Wie ging es dir?
Fand ich auch gut und SD Works, glaube ich, noch nicht so ganz verstanden hatte, worum es bei so einer 8-Tages-Rundfahrt eigentlich, also geht. Okay, ich meine, am Ende völlig wurscht. Ja, sie sind Erste und Zweite, gewinnen, was, 4 Etappen, oder? Müssen 4 sein.
4 Etappen? Nee, 3, oder?
Nee, Kopecky hat, Kopecky, Wiebes hat eine. Ja, 4. Müssen 4 sein.
Wollering.
Lorena. Wie bist du?
Achso, das Zeitfahren auch noch. Ich hatte das Zeitfahren nicht. Ich hatte genau. Das Zeitfahren. Ja, das ist logisch.
Genau.
Zeitfahren
also, ist auch eine Etappe. Gewinnt 4 Etappen, die Gesamtwertung, Zweite in der Gesamtwertung. Also so schlecht lief es jetzt auch nicht für sie. Aber ich glaube, sie hätten 7 Etappen gewinnen können und noch einen größeren Vorsprung rausholen. Das sagt sich dann immer so, ja, ist dann am Ende auch wurscht, aber ich meine, das ist schon manchmal strange, was sie da machen. Also die ich verstehe es auch nicht so ganz. Sie fahren dann nicht nach, attackieren nur aus Gruppen, obwohl sie die klaren Favoritinnen sind. Also wir werden gleich ja sicher über die deutschen Etappensiege sprechen. Und vor allem den über Ricarda Bauernfeind. Das war einfach nur ein bisschen blöde auch von SD Works. Ja, da war Lotte Kopecky noch dabei. Das wäre eigentlich ein sicherer Etappensieg, hätte das werden können für sie. Deshalb, ich verstehe es nicht so ganz. Aber ansonsten war es natürlich super geil, weil wir 2 deutsche Etappensiegerinnen hatten und noch einen fantastischen Sieg aus unserer Gruppe. Also es war natürlich super, aber mal ein bisschen strange, die Taktik zu sehen von SD Works.
Ich weiß es nicht hundertprozentig. Also ja, bei dem Sieg von Bauernfeind oder auch jetzt bei dem, welche Etappe war das mit, war das Etappe 6, wo sie es nicht mehr geschafft haben, die Ausreißer einzuholen?
Ich glaube ja.
Müsste ich gleich nochmal drauf gucken. Aber das war ja, genau, wo immer Emma Norsgaard gewinnt, das ist ja letztendlich schon so gewesen, dass von hinten einfach, nee, welche Etappe war denn das? Ich komme hier durcheinander. War das Etappe 5? Nee, Etappe 5 hat Ricarda Bauernfeind gewonnen. Und was war Etappe 4, Yara Kastelein. Da haben sie, glaube ich, ich weiß es nicht mehr. Ich bin verwirrt an dieser Stelle. Egal. Auf jeden Fall war es eine dieser Etappen, wo sie es schon versucht haben, von hinten nachzuführen. Aber man merkt dann doch einfach, dass das Frauenfeld sehr, sehr klein wird in den Rennsituationen, wenn es dann in Richtung Ziel geht. Da sind dann eben nicht mehr alle vorne mit dabei. Und da haben auch nicht mehr so viele Teams, die irgendwie Karten vorne drin haben, die Möglichkeit, Helferinnen nach vorne zu schicken, die dann besser sind als so absolute Topfahrerinnen, die eben vorne rausfahren, wie zum Beispiel eine Emma Norsgaard oder andere Topfahrerinnen, die einfach eine wahnsinnige Zeit lang treten können. Und dann wird es halt einfach schwierig. Ich glaube, dass man sich da einfach mal misskalkuliert, wenn du nicht ganz die Stärke an Frauen hast in der Menge, die dann so eine Ausreißergruppe auch easy zurückholen können. Und da ist dann, glaube ich, SD Works oft schon auch so ein bisschen auf sich alleine gestellt, weil sie haben mit die stärksten Fahrerinnen, die halt so ein Feld oder so eine Ausreißergruppe wieder einholen können. Und dann wird es halt schwierig, wenn die anderen Teams da dann nicht mithelfen. Ich weiß nicht, ob sie da so viel Fehler gemacht haben. Sicherlich hätte man das offensiver noch angehen können und vielleicht war es ihnen auch egal, weil sie am Ende wussten, okay, es wird eh am Ende wahrscheinlich der Toursieg und darauf geben wir alles. Aber für mich war es schön zu sehen, dass eben der Frauenradsport dann noch nicht so ganz kalkulierbar ist und die Ausreißergruppen eben auch manchmal unterschätzt werden und deswegen es zu solchen Siegen kommen kann.
Das ist natürlich auch geil. Keine Frage, ist auch super geil, dass wir da so Siegerin hatten. Also mit Emma Norsgaard, die, also ist auch super stark. Kastelein, die ist wahnsinnig gut. Liane Lippert gewinnt auch. Da hat der Kopecky natürlich einen Platten. Wurscht. Lippert,
aber der war irre, der Sprint von Liane Lippert, der war crazy gut, dieser Sprint. Leicht bergauf. Und wie sie da vorbeifliegt, ich meine, selbst wenn Lotte Kopecky vielleicht nochmal stärker gewesen wäre bei diesem leichten Bergaufsprint, gegen wen sie da gewonnen hat.
Aber das hätte ich erstmal sehen wollen, wie Lotte Kopecky da stärker ist. Also hätte ich wirklich erstmal sehen wollen bei diesem Sprint. Das war super stark, ja.
Und dann Ricarda Bauernfeind. Das ist auch eine Nummer für sich. Sie wird nicht nur am Ende Neunte, sondern holt eben ja auch den Etappensieg. Also Neunte im Gesamtklassement. Oder bin ich da, oder würde sie am Ende Zehnte?
Neunte im Gesamtklassement ist richtig.
Neunte im Gesamtklassement, genau. Und holt diesen Etappensieg mit einem wahnsinnigen Solo-Ritt, wahnsinnige Attacke gesetzt, 40 Kilometer vor dem Ziel. Und das war wirklich beeindruckend. Ich meine, sie ist 23 und ist wirklich einfach eine absolute Maschine schon jetzt, dass sie sich da...
Erste Profisaison.
In dieser ersten Profisaison bei der Tour de France gleich den Etappensieg schnappt und dann auch so gut den Berg hochkommt auf den Tourmalet hoch am Samstag, dann solides Zeitfahren fährt. Das ist wirklich eine rundum starke Fahrerin und da kann man sich wirklich freuen auf die nächsten Jahre. Jetzt ist es natürlich bitter, dass nächstes Jahr die Olympischen Spiele da mit so einem flachen Sprint beendet werden. Da hat jetzt Deutschland leider nicht ganz so viel bei den Frauen zu melden. Aber ansonsten war diese Tour de France irre für den deutschen Radsport. Was da in der Spitze gerade da ist bei den Frauen, ist wirklich schön zu sehen. Also das geht ja auch weiter mit einer Katrin Hammes, die wirklich wahnsinnig starke Helferdienste gezeigt hat, immer wieder zu sehen war. Mit einer Romy Kasper.
Auch in der Fluchtgruppe
stark. Romy Kasper,
beide, also Kasper und Hammes beide in der Fluchtgruppe.
Genau, die da wirklich die Rennen mitbestimmt haben. Und es war beeindruckend zu sehen. Hätte ich jetzt ehrlich gesagt, vor 2 oder 3 Jahren war das nicht so abzusehen. Wir haben es in der Vorbereitung angesprochen. Haben wir immer nur über Lisa Brennauer und Liane Lippert gesprochen. Liane Lippert ist immer noch da, das ist auch gut so. Aber dahinter kommen jetzt und daneben sind einige sehr starke Fahrerinnen aus Deutschland, die wirklich präsent sind da in diesem Frauenfeld und das ist schön zu sehen.
Auch Clara Koppenburg, ja, die Pech hat dann in den ersten 2 Tagen dann eben, aber auch nicht aufgesteckt, hat auch in die Ausreißergruppe gegangen, ist dann auch noch eine fast punktgenaue Landung im Gesamtklassement getroffen hat. Also ich glaube, sie hat zu uns gesagt, Top 14 oder 15, das ist machbar für mich. Ich glaube, 15 ist sie geworden. Also sie konnte sich da perfekt einschätzen. Also ich glaube, da brauchen wir uns überhaupt keine Sorgen machen bei den Frauen. Ja, du hast es gesagt, also die 2 Etappensiege unglaublich. Antonia Niedermayer, unglaubliches Talent. Katrin Hammes, wenn sie so weiterfährt. Romy Kasper das Gleiche. Ja, das macht einfach großen Spaß anzuschauen. Und am Ende sind alle Etappen bei der Tour de France der Frauen waren spektakulär. Also ich will keine einzige missen. 8 Etappen, 8-mal Vollgas. Und das war letztes Jahr auch schon so. Unglaublich gut.
Ja, und es war abwechslungsreich, es waren diese Sprintetappen dabei, aber selbst die Sprintetappen waren nie langweilig, weil es echt immer knapp war um die Ausreißergruppen und das war richtig cool. Am Ende muss man sagen, 8 verschiedene Siegerinnen, nicht ganz, weil Demi Wollering dann beide gewinnt, oder hat Marlen Reusser am Ende gewonnen?
Marlen Reusser gewinnt es.
Ich komme hier komplett durcheinander. Zeitfahren. Ja, dann hatten
das,
wir 8
mit Etappen. Dem hast du es heute. Das Zeitfahren kriegst du überhaupt nicht auf die Kette.
Ich muss tatsächlich auch zugeben, dass ich das Zeitfahren nicht live gesehen habe, sondern nur dann in der Wiederholung. Deswegen ist mir das nicht ganz so präsent. Und deswegen bringe ich das durcheinander. Aber 8 verschiedene Etappensiegerinnen. Das ist irre stark. Hätte es, glaube ich, die letzten Jahre sonst bei den Frauen auch nicht so gegeben. Ist geil und macht Lust auf mehr, auf nächstes Jahr Tour de France gerne auch wieder so abwechslungsreich zwischen Klassiker, Berg und Zeitfahren. Das haben sie wirklich gut geplant dieses Jahr und das gefällt mir gut. Sprinterin, die stärkste der Welt, bleibt, glaube ich, Lorena Wiebes, auch wenn sie aussteigen musste, ist sie trotzdem bei diesem einen Sieg und auch ansonsten hat man es gesehen, in den Sprints, die sie da mitgegangen ist, auf der ersten Etappe, wo sie Zweite wird, und natürlich Lotte Kopecky vorne rausgeht, ist sie aber einfach nicht zu schlagen. Die hat so einen wahnsinnigen Kick. Auch wenn Charlotte Kohl wirklich wahnsinnig stark ist, die letztes Jahr noch ihre Anfahrerin war. Inzwischen die zweitbeste Sprinterin wahrscheinlich, neben Marianne Voss, wenn man die noch dazu zählen will, auch ist, dann
ja, ich glaube, Charlotte Kohl ist aber, doch, also wenn es um einen flachen Sprint geht, noch mal stärker als Marianne Voss, zumindest im flachen Sprint.
Absolut.
Ich glaube, da hängt dann viel davon ab. Also ich glaube, wenn sie in einer richtig guten Position sprinten kann, kann sie mit Wiebes mithalten. Wenn nicht, ist Wiebes stärker. Und ich glaube, das hat man da wieder gesehen bei diesem Einsprint, den Wiebes daneben gewinnt. Es ist ganz klar, dass Kohl in einer schlechten Position da ist und dann hat niemand eine Chance gegen Wiebes. Ich glaube, es ist ähnlich im Vergleich zu Philipsen. Ja, wenn die in der perfekten Position sind, Philipsen und Wiebes, ja, dann viel Erfolg dem Rest.
Ist auch ein bisschen ähnlich, oder? Der eine hat halt Mathieu van der Poel als Anfahrer, die andere hat halt Lotte Kopecky als Anfahrerin. Ich weiß nicht, hätten wir beide, glaube ich, auch ganz, ganz gute Karten, wenn wir die als Anfahrer hätten jeweils. Aber gut, das ist jetzt ein bisschen hochgegriffen.
Du vielleicht, ich nicht. Aber dazu muss man sagen, dass DSM ja mit Piper Georgie auch eine eigentlich sehr, sehr gute Anfahrerin hat, die da einen Riesenjob normalerweise macht. Also die sind da gar nicht so schlecht aufgestellt. Aber Lotte Kopecky ist natürlich trotzdem nochmal stärker.
Dann gehen wir rüber und schauen Richtung Weltmeisterschaft. Oder ist dir noch was aufgefallen bei dieser Tour de France?
Nee, irre gut. Hat Riesenspaß gemacht. Weltmeisterschaft. Ich hoffe, es wird genauso gut.
Bleiben wir bei den Männern, weil die am Sonntag schon starten erstmal und gucken darauf, auf das belgische Team, das als einziges mit 9 Fahrern antritt. Es ist...
Lass uns kurz einen Satz über die Strecke. Ich glaube, sonst haben wir nie über Kurven gesprochen, aber jetzt zum ersten Mal, glaube ich, lohnt sich zu sagen, dass es, glaube ich, es gibt also einen Rundkurs am Ende. Die fahren erstmal los in Edinburgh rüber nach Glasgow und dann gibt es einen Rundkurs und ich glaube, auf diesem Rundkurs sind, glaube ich, 47, 90 Grad Kurven auf 2 Kilometern. Also es ist unglaublich dicht mit Kurven. Das heißt, das wird eine große Rolle spielen. Sonst haben wir, glaube ich, noch nie über solche Kurven gesprochen, aber jetzt scheint es relevant zu werden. Deshalb wollte ich das mal vorher einwerfen. Ist also sehr gut für Crossfahrer, glaube ich, geeignet, dieser Kurs. Und deshalb belgisches Team. Let's go.
Ja, sie sind die Einzigen, die mit 9 Fahrern an den Start gehen. Deswegen, glaube ich, muss man als erstes mal über sie sprechen. Und ich glaube, es ist auch die große Frage, wer ist hier der Kapitän? Also über ein paar der Fahrer haben wir gerade eben schon gesprochen. Bei der Tour de France, da ist zum Beispiel ein Jasper Philipsen dabei. Da ist ein Wout van Aert dabei. Ich glaube, die kämen beide in Frage. Die Wout van Aert natürlich, glaube ich, noch mal ein Stück mehr als Jasper Philipsen, weil er dann doch noch ein bisschen mehr bei diesen härteren Rennen mitgehen kann. Aber, und das ist die
Hast du Paris-Roubaix gesehen dieses Jahr, Lukas?
Ja, habe ich. Da hat er Wout einen Platten.
Aber sie haben ja auch noch den Weltmeister dabei. Also den Verteidiger des Trikots, Remco Evenepoel. Also die sind irgendwie mit so einer Dreierspitze da am Start, wo ich noch nicht so ganz sehe, wie sich das ausspielen soll. Remco attackiert früh und dann haben sie 2, die hinten sitzen oder was soll da die Taktik sein? Ich bin gespannt.
Vor allem lässt ein Wout van Aert einfach so Remco gewähren? Ich weiß nicht.
Ja gut, hat er letztes Jahr auch gemacht. Irgendwann wird es ihm reichen.
Also ich glaube, der Mann ist ja so, er hat dieses Jahr so viele zweite Plätze und er hat dieses Jahr nichts gewonnen. Das ist jetzt irgendwie seine letzte Chance, um irgendwie aus dieser Saison rauszugehen mit einem Lächeln, oder? Also wie heiß muss Wout van Aert sein? Ich kann mir nicht vorstellen, dass da irgendwas drauf gibt, was Remco Evenepoel bei dieser Weltmeisterschaft vorhat. Ich sehe da fast so, dass sie sagen, okay, wir fahren für euch beide, so viel es geht, aber am Ende wollen wir jetzt hier keinen zum Kapitän machen. Wir können das nicht. Ich bin wirklich gespannt.
Aber man muss halt sagen, für Klassiker ist es einfach eine unschlagbare Taktik. Also mit Evenepoel und Van Aert, also weil, okay, dann fährt Evenepoel, irgendwie schafft er es ja immer vorne rauszufahren und dann fahrt halt nach, ihr anderen Amateure. So viele sind dann auch nicht mehr da und dann hast du immer noch Wout van Aert, der da hinten sitzen kann. Also es ist einfach, diese Taktik ist beinahe unschlagbar, muss ich sagen. Also es hat jetzt funktioniert und ich sehe nicht, warum es nicht wieder funktionieren sollte. Genau das Gleiche. Plus, sie haben ja immer noch Philipsen, der da auch noch mit drin sitzen kann dann auf einmal, weil so viele Höhenmeter sind es auch nicht.
Das wird irre. Das wird echt irre und ich freue mich riesig auf dieses Weltmeisterschaftsrennen. Weil guck mal, Tadej Pogacar ist mit dabei, Mathieu van der Poel ist mit dabei, Mats Pedersen ist mit dabei. Das ist, glaube ich, das beste Weltmeisterschaftsfeld, das ich bisher gesehen habe, weil so viel passieren kann. Und Tadej Pogacar fährt da ja auch nicht einfach mit, weil er mal bei einer Weltmeisterschaft einfach so mitfahren will, sondern weil der Mann dieses Jahr gezeigt hat, dass er jegliche Etappe und jegliches Klassikerrennen auch gewinnen kann. Es würde mich auch nicht wundern, wenn der nächstes Jahr im Weltmeistertrikot zur Tour de France fährt. Weil eigentlich sieht man ihn nie im Teamtrikot. Und wenn er jetzt nicht mehr das Weiße die ganze Zeit anhat und Jonas Vingegaard vielleicht ab und zu das Gelbe, dann welches Trikot soll er denn sonst tragen, außer das Weltmeisterschaftstrikot?
Ja, slowenischer Meister, glaube ich, ist er hin und wieder nochmal geworden.
Ja, das.
Aber wurscht, wie gesagt, ja, natürlich, genau, das sind auch Parcours, ja. Er hat es ja gesehen, er hat die Flandern-Rundfahrt gewonnen, er hat Amstel Gold Race gewonnen, er hat den Flash Wallon gewonnen, also gar kein so schlechter Fahrer, der Mann, dem kann man alles zutrauen. Van der Poel ist dabei, der zudem noch eine zweite Option hat mit Van Baarle, den man immer unterschätzt in solchen Rennen, muss man ehrlich sagen, der jetzt aber auch bei der Tour de France ja unglaublich stark war. Also wenn man da auch nochmal zurückdenkt, da waren irgendwie noch 3 GC-Leute dabei am Col de la Loz und Dylan van Baarle ist vorne noch durch die Führung gegangen, wo auch niemand wusste, wie er da hingekommen ist. Also oh, da freut man sich drauf auf dieses Weltmeisterschaftsrennen. Da kribbelt es fast schon ein bisschen bei mir, wenn ich an Sonntag denke.
Also man muss sagen, wenn man sich so die Teams anschaut, dann muss ich sagen, Belgien wahnsinnig stark, Dänemark, die Kro Andersen, Kasper Asgreen, der wieder erstarkt ist, Matthias Gelmose, Mats Pedersen, die Slowenen natürlich mit Tadej Pogacar, das ist klar, der ist Alleinunterhalter, Mathieu van der Poel bei den...
Da fehlt Mohoric, ganz klar bei denen. Also den hätten sie gebraucht, ehrlicherweise.
Der hätte ihn,
er ist eigentlich komplett getan, alleine mit der Truppe, die er da hat.
Und ansonsten natürlich die Niederlande mit Dylan van Baarle und eben Mathieu van der Poel, haben wir schon angesprochen. Das sind so die absoluten Top-Mannschaften. Die Franzosen gefallen mir nicht ganz so gut mit dem Team, mit dem sie am Start stehen, im Vergleich zu den Vorjahren. Ich glaube nicht, dass da wirklich einer vorne dran kommt. Und erstaunlich schwach für mich auch die Briten besetzt. Also da ist eben kein Tom Pidcock dabei. Man hat Ben Turner, man hat am Ende mit Fred Wright schon so Fahrer, die absolutes klasse Format haben, aber ich glaube nicht für so eine Weltmeisterschaft in Frage kommen. Und auch bei den Spaniern und den Italienern sehe ich das nicht, dass da einer das Ding abschießen kann.
Nee, bin ich voll bei dir. Also genau wie du es beschrieben hast, schwierig das Ganze. Italien, Matteo Trentin, kann ich auch nicht sagen. Ja. Australien, Kolumbien ist nicht der Kurs für Kolumbianer, glaube ich. USA finde ich noch ganz spannend. Ja. Da kann man drauf schauen, genauso wie die Schweiz, die, glaube ich, einfach ein paar Fahrer haben, die vorne mit reinfahren können. Also mit Nelson Paulus, der auch wieder einen guten Eindruck eigentlich gemacht hat, jetzt bei der Tour. Und bei den Klassikern ja sowieso sieht es ganz gut aus.
Sebastian war auch wieder gut, ja.
Ja. Wie schätzt du die Deutschen an? Gehen hin mit.
Ja, das ist die große Frage.
Mit Yannick Steimle, der springt ein für Max Schachmann, der kurzfristig wieder absagen musste, Jonas Rutsch, Michael Hessmann, John Degenkolb, Nico Denzen, Nils Pollitt. Aus meiner Sicht fehlt da Georg Zimmermann. der wäre echt der perfekte Mann.
Das ist richtig. Vielleicht soll er auf Gesamtklassement Vuelta fahren. Wer weiß.
Nee, er hat wohl
nachdem, was er jetzt bei der Tour gezeigt hat.
Hat wohl abgesagt für die Weltmeisterschaft. Gibt ja immer unterschiedliche Gründe, warum dann die Fahrer nicht teilnehmen können. Der wäre, glaube ich, der Fahrer gewesen, den sie hätten brauchen können. Ansonsten sehe ich es aktuell schwierig. Außer Dege hat das Paris-Roubaix Bein dran. Und Pulitzer sah ja auch gut aus jetzt bei der Tour, muss man auch sagen. Aber eher Außenseiterchancen, würde ich sagen, oder?
Definitiv. Aber ich glaube, die großen Favoriten haben wir genannt. Dein Tipp, Herz, Bauch, Kopf... Nee, Herzdrunk. Herz, Kopf, Herzdrunk. So, ja. Ich bin heute aber auch verwirrt.
Kopf ist Remco Evenepoel. Herz, Wout van Aert. Und Drunk, Ben Healy.
Bei mir ist es, glaube ich, Herz, Wout van Aert in diesem Fall, weil er diese Saison.
Da haben wir beide die gleichen Herztipps, oder was, Lukas? Sehr schön.
Kopf meine ich. Kopf, Entschuldigung. Kopf, Herz bin ich bei.
Jetzt musst du Alaphilippe nehmen, Lukas. Komm, du musst ihn nehmen.
Ja, das ist immer mein Herztipp. Aber ich glaube, und das ist vielleicht ein interessanter Herz, Tadej Pogacar. Nach diesen Bildern vom Col de la Loze, ihn jetzt wieder lächelnd im Ziel mit Weltmeistertrikot zu sehen, würde mir ganz gut gefallen. Aber er hatte natürlich auch schon mit Le Markstein-Ding. Und die Drunk Bet, Rigo. Rigoberto Urán wird nochmal Weltmeister auf seine alten Tage.
Der fährt auch alles jetzt einfach. Er denkt sich, komm, was soll's denn? Fahr jetzt hier noch die Weltmeisterschaft mit. Aber es ist natürlich gut, dass du Pogacar das auch mal gönnst. Nach dieser verkorksten Saison, Zweiter bei der Tour de France, 2 Etappensiege oder was er hatte. Flandern gewonnen, Amstel Gold, Flash Wallon gewonnen. Also ich meine, der hat es schwer einfach. Der hat es schwer, der Mann.
Definitiv. Da muss man mal gönnen. Dann gehen wir rüber zu den Frauen. Die haben ja noch eine Woche mehr Zeit. Gut, über Zeitfahren können wir natürlich auch noch sprechen, kurz. Das wird dann eben unter der Woche stattfinden. Madeleine Reusser, glaube ich, ist da eine ganz heiße Kandidatin. Und bei den Herren könnte ich mir vorstellen, dass so jemand wie Wout van Aert vielleicht auch ganz gut ist. Stefan Küng könnte am Ende wieder Zweiter werden.
Remco Evenepoel.
Das ist eigentlich ein interessantes Duell. Remco Evenepoel. Aber das ist ein interessantes Duell. Küng gegen Wout, das Duell der Zweitplatzierten.
Ja, weiß nicht. Am Ende ist es ist mal wieder ein richtig klassischer Parcours. Ganz flach, wenig Kurven. Das wird richtig Power und Aerodynamik gefragt sein. Deshalb bin ich gespannt, wer es da machen wird. Ist natürlich auch immer Filippo Ganna. Der fährt, glaube ich, auch noch Bahn. Aber der wird sich sicher auch anmelden und ein relativ großes Kettenblatt aufziehen für das Ganze. Aber bei den Frauen würde ich sagen, ist Marlene Reusser die große Favoritin. Also sehe ich wenige, die da an sie rankommen können. Außer Demi Wollering natürlich, aber ich glaube schon, Marlene Reusser ist da die große Favoritin und sie hat, glaube ich, auch viel darauf ausgelegt, auf dieses Event.
Beim Zeitfahren definitiv. Die Frage ist, wer wird vorne beim Straßenrennen einkommen? Und da muss man ja definitiv sagen, ist die niederländische Mannschaft, glaube ich, das, was bei den Belgiern der Fall ist. Wen hat man da als absolute Kapitänin mit dabei? Das ist die große Frage. Wen siehst du vorne?
Ja, ich glaube schon, Demi Wollering ist die Favoritin. Ich glaube, es wird so ein bisschen drauf ankommen, wie das Rennen läuft. Also sie haben natürlich noch Lorena Wiebes und Marianne Voss dabei, plus Annemiek van Vleuten. Gar keine schlechten ersten vier, muss man sagen. Aber ich glaube, Demi Wollering ist die große Favoritin, auf die es hier ankommt. Plus natürlich meine diese favorisierte Fahrerin, Shirin van Aanrooy, aber ich glaube, die ist nur zum sich das mal ein bisschen anschauen dabei, dass sie in Zukunft solche Rennen gewinnen kann.
Ja, ich bin tatsächlich sehr gespannt, wie sich da dieses Duell nochmal jetzt weiterentwickelt zwischen Wollering und Annemiek van Vleuten. Annemiek van Vleuten war wahnsinnig enttäuscht, glaube ich, nach dieser Tour de France. Sie hatte nicht die Stärke mehr am Berg. Ich sag mal so, es ist auch vollkommen okay, dass sie mal das nicht mehr gewinnt mit fast 40 Jahren. Trotzdem ist diese Frau so ehrgeizig. Also die war ja wahnsinnig erschüttert da im Ziel von sich selbst. Das fand ich beeindruckend zu sehen. Das war irre. Und man hat ja schon fast das Gefühl, sie ist schon wieder so ans Mikrofon getreten, als würde sie gerne ihren Rücktritt wieder rückgängig machen und würde sagen, nee, ich muss jetzt nochmal die Tour de France fahren, damit ich das Ding nochmal gewinnen kann. Ich bin sehr gespannt deswegen, mit was für einer Wut im Bauch sie bei diesen Weltmeisterschaften antritt und ob es bei den Niederländerinnen ähnlich wie bei den belgischen Herren überhaupt so eine klare Nummer 1 gibt oder wo man einfach sagt, schaut, wer von euch beiden an diesem Tag stärker ist und fahrt einfach gegeneinander.
Kann ich mir auch vorstellen, aber ich glaube vor allem, dass sie auf eine lange Attacke schielt aus dem Feld. Also ich glaube, das ist, was sie kann, das, was sie auszeichnet und dann muss erstmal sie jemand einholen. Belgien aus meiner Sicht natürlich da vorne, aber da ist Lotte Kopecky, ist einfach nicht eine komplette Einzelkämpferin in dem Fall, aber sie ist da die klare Kapitänin, glaube ich, oder? Siehst du das anders?
Absolut und ich meine, der Kurs liegt ihr fast noch besser, denn er ist nicht so irre.
Also für mich ist sie die klare Favoritin, genau. Also es ist nicht super schwer, für mich ist sie die klare Favoritin. Wären da nicht die Niederlande, die einfach so super stark sind mit ihrer Mannschaft. Aber für sie ist eigentlich ihr Kurs, muss man klar sagen, der auf sie zugeschnitten ist. Wird man sehen, wie gut sie taktisch damit umgehen kann, wie gut ihre Teamkolleginnen ihr helfen können. Ich meine, sind gute Leute natürlich da auch dabei. Julie van der Velde, super stark, Julie de Wilde, also sind schon super Fahrerinnen auch dabei, aber let's see. Italien, was sagst du da?
Die Italienerinnen haben mich bisher diese Saison eigentlich komplett enttäuscht. Deswegen bin ich da sehr, sehr gespannt. Silvia Persico war bei der Tour für mich eine der negativen Überraschungen. Hätte ich weiter vorne gesehen. Elisa Balsamo nicht in der Form, musste auch aussteigen. Chiara Consoni hat zwar beim Giro eine Etappe gewonnen. Trotzdem, das ist, was Italien angeht, nicht die absolute Creme de la Creme, die man aus den vergangenen Jahren kennt bei der Weltmeisterschaft, also jetzt was die Form auch angeht. Deswegen, es sind Leute da, die so eine Etappe normalerweise gewinnen können und so ein Rennen, aber eben nicht, glaube ich, dieses Jahr. Und das geht ihnen so ein bisschen ab. Also da sehe ich andere Nationen fast noch weiter vorne, wie zum Beispiel die Schweiz mit Marlene Reusser, die durchaus gezeigt hat, dass sie so ein welliges Terrain definitiv mitbestimmen kann und auch gewinnen kann.
Ja, der darfst du keine 10 Sekunden geben. Also wenn die einmal dann so einen Vorsprung hat, das ist extrem schwierig. Die ist einfach so stark in diesen, wenn sie alleine fährt, ist sie so extrem stark, dass man sie schwer einholen kann. Ich glaube, dass sie natürlich nicht mit einer Gruppe ankommen kann. Ich glaube, da fehlt dir dann einfach was, aber bin ich voll bei dir, dass sie da was reißen kann.
Und ganz ehrlich, am Ende sehe ich sogar Deutschland mit fast größeren Chancen als Italien mit einer Liane Lippert in dieser Form. Ich bin gespannt, wie sie ihren Sturz verkraftet hat bei der Tour de France. Er sah dann, glaube ich, am Ende nicht so schlimm aus, als dass der nicht nach 14 Tagen wieder einigermaßen okay ist. Aber wer weiß, wie sie da jetzt in der Vorbereitung dann noch agieren konnte. Die Form, glaube ich, insgesamt stimmt. Und wenn sie da ohne Schmerzen am Start steht, dann ist sie eine der absoluten Mitfavoritinnen. Und auch auf jeden Fall über den Italienerinnen anzusiedeln.
Plus Ricarda Bauernfeind, die auch gar keine so schlechte Tour gefahren ist. Und Antonia Niedermayer ist auch dabei. Also da freue ich mich sehr drauf. Vollkommen richtig. Lizzie Deignan will ich noch reinwerfen. Chloe Dygert, glaube ich, haben auch eine Chance auf diesem Parcours. Plus natürlich
Chloe Dygert auf jeden Fall.
Und Emma Norsgaard natürlich von den Dänen, die auch eine, jetzt mit ein bisschen Rückenwind kommt aus dieser Tour de France. Also da gibt es wieder, glaube ich, ein großes Feld, ehrlicherweise. Ein größeres als sonst. Man kann nicht mehr sagen, ja, die Niederlande, da muss man irgendwie als andere Nation beten, dass die es nicht richtig auf die Kette bekommen, sondern ich glaube, da haben viele Nationen eine Chance, viele Fahrerinnen eine Möglichkeit, so ein Rennen zu gewinnen.
Dann deine Tipps, Jonas. Hau raus.
Kopf Lotte Kopecky, Herz Marlen Reuser und Drunk Antonia Niedermayer.
Drunk Ashley Moore-Mampazio, wenn sie auf dem Kurs gewinnt. Das wäre insane. Kopf Lotte Kopecky, muss ich dir zustimmen. Und bei Herz bin ich aber bei Liane Lippert und ich sehe das nicht so abwegig. Das ist nicht nur einfach so ein Herztipp und hoffen. Das ist eine der absoluten Top-Favoritinnen und das ist wahnsinnig geil zu sehen. Da freue ich mich drauf auf das Rennen. Und vielleicht wird es doch dann am Ende wieder eine Ausreißergruppe, die irgendwie nicht geholt wird. Bevor wir jetzt hier diese Folge schließen und uns auf die WM freuen, wir müssen noch unser Tippspiel auflösen, Jonas. Und da müssen wir natürlich auch noch ein paar Ehrungen rausbringen. Also, wer es nicht mitbekommen hat, und ich glaube, einer hat sich schon so ein bisschen als Sieger gefühlt, denn in der Liga 1 war Deltags vorne, aber in der Wildcard-Liga bei den Herren, bei der Herren Tour de France, hat Extreme Benoit Cosnefroid-Fan sich wahnsinnig stark präsentiert und hat sich dieses Jahr den Fantasy-Titel schnappen können. Der ist auf jeden Fall also hier auf Platz 1 und ich bin mir nicht 100% sicher und vielleicht kann er uns ja per Instagram schreiben, wenn er das hört. Vielleicht hat er auch die Frauentour gewonnen, denn bei der Frauentour hieß der Sieger Extreme Addison Jackson-Fan. Ich glaube, dass dieser Zusammenhang durchaus herzustellen ist. Also wenn es wirklich ein Doppelsieg war, dann Respekt. Dann war das eine wahnsinnige Fantasy-Tour für diesen User, diese Userin. Schreibt uns gerne, wer auch immer es war. Und beeindruckend Tour de France. Natürlich auch Glückwunsch an Deltax, der da in der anderen Liga vorne war. Fürs Treppchen hat es letztendlich also gereicht für ihn, aber nicht für den Sieg, falls er das jetzt bisher dachte. Muss ich dich leider enttäuschen, wenn du das hier hörst.
Eine sehr späte Nachricht, dass es nicht zum Sieg gereicht hat. Ehrlicherweise, das hat schon jeder vergessen. Die Medaille hätte ich für mich schon verbucht, hätte ich da gewonnen.
Richtig, man kann auch gar nicht mehr reingucken ins Ranking. Ist schon weg. Es steht nur da, see you next year.
Das heißt,
und dann, und das fand ich sehr, sehr schön, müssen wir natürlich noch eine Nachricht, die uns über Instagram erreicht hat. Denn Matthew the Clay. Er war Dritter in der ersten Fantasy-Liga. Also insgesamt ist er, glaube ich, auf Platz 5 gekommen in der absoluten Gesamtwertung. Hat die vergangenen Jahre immer auf einen Etappensieg gehofft. Und da haben wir ja jeden Tag aufgenommen. Jetzt haben wir es dieses Jahr nicht geschafft, jeden Tag aufzunehmen. Aber er hat endlich 2 Etappen gewonnen. Und dazu herzlichen Glückwunsch, Matthew the Clay, nachträglich für deine Mühen all die Jahre möchten wir dich hier ausdrücklich im Podcast erwähnen und loben. Sehr schön, dass du all die Jahre dabei warst und es dieses Jahr endlich mit den Etappensiegen geschafft hast. Das ist doch schön. Damit kann man noch eine Folge beenden mit diesen schönen Nachrichten. Jonas, wir verschweigen dein Fantasy-Ergebnis einfach jetzt komplett. Ich werde jetzt auch nicht zu sehr darauf rumreiten, dass ich gar nicht so schlecht abgeschnitten habe im Vergleich zu dir und Thomas. Und wir gehen einfach in diese Weltmeisterschaft, oder? Was hältst du davon?
Ja, am Ende geht es darum, gewinnen oder 50. Also zweite oder 50. ist dann auch egal. Entweder man gewinnt oder es ist wurscht.
Das sind gute Schlussworte. Wir hören uns dann nach den Weltmeisterschaften wieder. Bis dahin, macht's gut.
What's up? Der Radsport-Podcast.
What's up ist eine M94.5 Produktion. Ein Angebot der Media School Bayern.